NDR Info. Echo des Tages.
Verdächtiger Koffer aus Namibia verschreckt Deutschlands. Griechenlands Regierung legt Schockhaushalt vor und Familienministerin Schröder auf der Suche nach Freiwilligen. Das und mehr sind die Themen im Echo des Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Rüdiger Mark. Bombe oder nicht? Ein geplanter Anschlag in Deutschland oder nicht? Über diese Fragen rätseln Spezialisten des Bundeskriminalamtes. Die sind in Richtung Windhoek unterwegs. Das ist die Hauptstadt von Namibia und dort am Flughafen wurde ein herrenloses Gepäckstück entdeckt, das heute in Deutschland viel Wirbel ausgelöst hat. Denn das Gepäckstück lag in derselben Halle wie das Gepäck für einen Air Berlin-Flug, der gestern nach München aufbrechen sollte und schließlich mit mehr als 6 Stunden Verspätung auch angekommen ist. Klaus Stecker.
Keine Warnungen, keine Hinweise, keine zusätzliche Polizei. Am internationalen Hosea-Kutako-Flughafen von Windhoek herrscht am Tag nach dem möglichen Bombenfund Business as usual. Lediglich Air Namibia, die 3-mal wöchentlich nach Deutschland fliegt, fordert seine Passagiere auf, wegen verstärkter Sicherheitskontrollen eine halbe Stunde eher auf dem Flughafen zu sein. Eine Maschine nach Südafrika wird ohne Verzögerung abgefertigt. Die Passagiere wissen nichts von der Meldung, die ganz Deutschland in Aufruhr versetzt. Namibias Polizei hält sich zurück, bestätigt nur, was wir schon aus Berlin wissen. Ein verdächtiges Gepäckstück sei auf dem Flughafen gefunden worden. Es werde jetzt sorgfältig untersucht. Ein Sprengstoffexperte aus Südafrika, offenbar ein BKA-Verbindungsmann, ist bereits auf dem Weg. Laut Bundeskriminalamt enthielt das Paket oder der Koffer Kabel, Zünder und eine laufende Uhr. Ob auch Sprengstoff darin war, wollte die namibische Polizei gegenüber der ARD nicht bestätigen. Eine Air Berlin-Sprecherin will angeblich erfahren haben, dass kein zündfähiges Material enthalten war. Dass das Paket für den Air Berlin-Flug AB7377 nach München bestimmt war, wird in Windhoek nicht mehr bezweifelt. Vom Hosea-Kutako-Flughafen gehen im Durchschnitt 5 Flieger pro Tag. 5-mal die Woche wird von Air Namibia und Air Berlin Deutschland angeflogen. Mit Terror ist die ehemalige deutsche Kolonie bisher nicht in Verbindung gebracht worden. Zu übersichtlich ist das dünn besiedelte Land, zu leicht zu kontrollieren, sein einziger internationaler Airport. Namibia hat eine gute Infrastruktur, stabile politische Verhältnisse und ein funktionierendes Rechts- und Sicherheitssystem. Allein Waffentransporte aus China, die via Namibia ins befreundete Simbabwe gebracht wurden, sorgten in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Eine somalische Terrorzelle war im vergangenen Jahr in Kapstadt ausgehoben worden, 1300 Kilometer südlich von Windhoek.
Ein verdächtiger Koffer in Afrika hat die Innenministerkonferenz beschäftigt. Die Innenminister der Bundesländer und Bundesinnenminister de Maizière trafen sich nämlich heute in Hamburg. De Maizière ist ein ruhender Pol in all der Aufregung, die um eine gefühlte Gefahr gestanden ist. Hat aber nicht viel genutzt. Die eigentlichen Themen der Konferenz, vor allem soll es um eine Reform des Ausländerrechts gehen, die sind in der Öffentlichkeit praktisch untergegangen. Annette Reimers.
Die Warnung vor Terroranschlägen bestimmt die Innenministerkonferenz in Hamburg. Am Mittag erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dass er seit gestern Abend mit seinen Landeskollegen intensiv darüber gesprochen habe und sie alle in der Bewertung einig seien.
Der internationale Terrorismus möchte in unserem Land Angst und Schrecken verbreiten. Das lassen wir nicht zu. Wir bleiben unserer freiheitlichen Lebensauffassung und dem Verhalten in Freiheit in einem freien Land treu. Die Innenminister von Bund und Länder bitten die Bürgerinnen und Bürger, ihre Lebensgewohnheiten in diesem Sinne unverändert beizubehalten, in freundlichem und friedlichem Miteinander und im aufmerksamen Füreinander.
Das bedeutet
Selbstvertrauen, Wachsamkeit, ein aufmerksames Füreinander. Aber wir wollen nicht in unserem Verhalten uns verändern.
Sichtbar wird es jetzt mehr Präsenz von Polizeibeamten geben. Und zwar so lange, wie man von einer Gefährdung ausgeht. Flughäfen und Bahnhöfe werden weiter stark kontrolliert, wie auch öffentliche Plätze, hieß es. Zum vereitelten Sprengstoffanschlag auf dem Flug von Namibia nach Deutschland äußerte sich de Maizière zurückhaltend.
Das Bundeskriminalamt hat dazu eine Erklärung heute Morgen abgegeben. Mitarbeiter werden dort eintreffen, um die Dinge genauer zu untersuchen. Bis dahin möchte ich keine abschließende Bewertung abgeben. Die Kontrollen haben jedenfalls funktioniert.
Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator Heino Fahldig, ging auf die Situation in Hamburg ein und sieht keine besondere Gefährdung für die Hansestadt.
Es gibt keine spezifische Gefährdung für irgendeine Region unseres Landes. Insofern, Hamburg ist genauso dabei wie jede andere Stadt. Wir werden dementsprechend auch genauso im Konzert der gesamten Bundesrepublik unsere Maßnahmen vornehmen. Und zum Glück, wie gesagt, es gibt keine spezifische Gefährdung unserer Stadt.
Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann kündigte an, dass es bis zur nächsten Innenministerkonferenz im Frühjahr ein abgestimmtes Konzept geben werde. Und zwar zum Thema islamistischer Terrorismus. Dort fehle zurzeit der ganzheitliche Ansatz zwischen den Ländern.
Es ist sinnvoll, wenn wir eine ganzheitliche Strategie haben, dass wir in den zuständigen Arbeitskreisen der Polizei, aber auch des Verfassungsschutzes dann genau diese Punkte abarbeiten, fachlich bewerten und zur nächsten Innenministerkonferenz dann so eine Strategie beschließen.
Alle paar Monate treffen sich CDU, CSU und FDP zum Koalitionsausschuss. Da wird dann darüber geredet, was in den nächsten Monaten angegangen werden soll. Heute Abend wird der Koalitionsausschuss unter anderem darüber reden, wie den notleidenden Städten und Gemeinden unter die Arme gegriffen werden kann. Die werden von zwei Seiten in die Zange genommen. Sie müssen immer mehr Aufgaben übernehmen und dafür zahlen, wenn Bund und Länder Gesetze ändern, und können aber nicht beliebig Steuer erheben, um sie zu finanzieren. Ergebnis: Auch wenn es der Wirtschaft gut geht, wie im Moment, die Kommunen stehen finanziell halb am Abgrund. Deshalb haben die Städte heute nochmal Druck gemacht auf die Regierung in Berlin mit dramatischen Appellen. Frank-Christian Starke.
Rechtzeitig zu den Bemühungen der Bundesregierung um eine Reform der Gemeindefinanzen erinnern die deutschen Städte an ihre Finanzlage. Und die ist denkbar schlecht. Nach der größten Finanzkrise seit 80 Jahren erleben wir nun die höchste Verschuldung der Städte, erläuterte Münchens Oberbürgermeister Christian Ude, der Vizepräsident des Deutschen Städtetags.
Das kommt zum Ausdruck in den höchsten Kassenkrediten der Nachkriegsgeschichte von 40 Milliarden Euro. Und es kommt zum Ausdruck in einem Jahresdefizit von 11 bis 12 Milliarden Euro.
Damit aber nicht genug. Während die Einnahmen dramatisch eingebrochen sind, steigen die Sozialausgaben unaufhörlich. Zum Beispiel für die Grundsicherung im Alter, also die Unterstützungsleistungen für arme, alte Menschen, und für die Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger.
Die Soziallasten vergrößern sich jedes Jahr um 2 Milliarden Euro. Jedes Jahr. Das heißt, wir werden nächstes Jahr schon wieder 2 Milliarden mehr Soziallasten haben und 2012 4 Milliarden mehr.
Das Motto jeglicher Debatten über eine Reform der Gemeindefinanzierung könne daher nur lauten: Helft den Kommunen. In diesem Zusammenhang loben die Städte ausdrücklich den Bundesfinanzminister wegen seiner Ankündigung, die Kommunen bei den Sozialausgaben um 4 Milliarden Euro zu entlasten. Und weil er, anders als die FDP, Abstand von einer Streichung der Gewerbesteuer genommen hat. Auf diese Einnahmequelle seien die Städte angewiesen, so Sozialdemokrat Christian Ude im Namen der im Städtetag zusammengeschlossenen Kommunalpolitiker aus allen Parteien. Die in der Regierungskoalition diskutierte Idee, den einzelnen Kommunen ein Zuschlagsrecht bei den lokalen Steuern zu geben, lehnt der Städtetag ab. Nicht nur wegen eines befürchteten Wettbewerbs zum Beispiel zwischen Stadt- und Landkommunen, zwischen ärmeren und reicheren Städten, sondern auch deshalb, weil solche von Kommune zu Kommune unterschiedliche Steuersätze für die Wirtschaft nicht praktikabel seien. Nicht für mittelständische Unternehmen, die Mitarbeiter aus Dutzenden Kommunen hätten, und erst recht nicht für Großbetriebe mit Beschäftigten aus über 100 Gemeinden. Christian Ude.
Da kann man der Lohnbuchhaltung nur viel Spaß wünschen. Bei der Berechnung der Einkommensteuersätze, die je nach Wohnsitz unterschiedlich sind, die sich bei Umzug während des Jahres verändern, das ist ein Bürokratieaufblähungsprogramm sondersgleichen, vor dem man nicht nachdrücklich genug warnen kann.
Die Frage ist, ob diese Warnung wirklich im Koalitionsausschuss der Regierung ankommt. Der trifft sich also in 1,5 Stunden im Kanzleramt in Berlin, und auf der Tagesordnung stehen nicht nur die Kommunalfinanzen, sondern die Steuerpolitik der nächsten Monate ganz generell. Unser Reporter Christian Beckmann verfolgt das Geschehen und steht erstmal im Regen.
Die Sicherheitslage in Berlin wirkte sich schon auf die Berichterstattung aus. Konnte man früher in einem Wartehäuschen vor dem Kanzleramt das Sitzungsende des obligatorisch spät tagenden Koalitionsausschusses regensicher überstehen, geht jetzt gar nichts mehr. Kein Auto darf im weiten Umkreis geparkt werden, ein Ausharren vor dem Tor ist nicht mehr gestattet. Zur allgemeinen Terrorwarnung kam gestern Abend noch ein erheblicher Schreck. Ein Autofahrer hatte die Sicherheitspoller auf der Kanzleramtszufahrt gerammt. Alarm wurde ausgelöst, aber es war keine Terrorabsicht im Spiel, sondern Alkohol. Der Mann war betrunken, zur Sitzung rein, dürfen gleich nur
diejenigen, die daran teilnehmen, Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende, Generalsekretäre, parlamentarische Geschäftsführer, Chef BK.
Und heute Nacht kann es lang werden. Es war schon aus der Koalition zu hören. Die Liste der Themen, die Regierungssprecher Seibert zudem aufführt, untermauert das.
Es war ja verabredet worden, bei diesem Koalitionsausschuss eine Arbeitsgruppe zum Thema Mehrwertsteuerüberprüfung einzusetzen, eine erste Runde der Befassung mit dem Thema Steuervereinfachungen geben. Es wird eine erste Runde der Befassung zum Thema Gemeindefinanzen geben. Und es wird wohl geben einen Zwischenbericht zum Thema Tarifeinheit.
Doch damit nicht genug. Auch das Thema Fachkräftezuwanderung steht ganz oben auf der Tagesordnung. Und damit auch gleich der erste Disput. Was kann auf dem deutschen Arbeitsmarkt so qualifiziert und mobilisiert werden, dass Lücken zu schließen sind? Und wo sollte angeworben werden? Und vor allem unter welchen Bedingungen? Es darf keine Einmütigkeit vorausgesetzt werden.
Es wird da einen Sachstandsbericht geben, der darlegt, wie groß ist tatsächlich in einzelnen Branchen, in einzelnen Regionen der Fachkräftebedarf. Es wird einen Sachstandsbericht auch in Bezug auf die Wirksamkeit der Maßnahmen geben, die in Deutschland schon in Kraft sind.
Schon im Vorfeld gab es heftige Attacken aus der FDP gegen Finanzminister Schäuble. Seine Vorschläge in Sachen Steuervereinfachung und Gemeindefinanzierung haben bereits beim Koalitionspartner Empörung ausgelöst. Zu dürftig, zu eigenmächtig und zu langsam war beispielsweise schon von der Fraktionsvorsitzenden Homburger zu hören. Doch Steffen Seibert verweigert jede Prognose.
Und kann Ihnen jetzt an dieser Stelle als Regierungssprecher nicht sagen, ob es da zu entscheidungsreifen Papieren kommen wird, zu Arbeitsgruppen. Ich glaube, da müssen Sie dann leider abwarten.
Abwarten, aber wo? Bei diesem Regenhimmel über Berlin.
Der arme Christian Beckmann, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie ärgern sich, dass die Krankenversicherung ein bisschen teurer wird oder die Stadtbücherei kürzer geöffnet ist, weil der Staat sparen muss? Das ist nichts gegenüber dem, was die Griechen zurzeit durchmachen müssen. Sie haben über ihre Verhältnisse gelebt und ein ziemlich entspanntes Verhältnis zum Steuernzahlen gehabt und zur Ehrlichkeit und müssen jetzt einen Preis zahlen. Der ist richtig hoch. Die bitterste Pille, der Mehrwertsteuersatz für viele Produkte wird mehr als verdoppelt, im Gesundheitswesen wird massiv gekürzt. Heute hat die griechische Regierung den Haushalt fürs nächste Jahr eingebracht. Und der geht nochmal weiter als alle bisherigen Planungen. Beobachter nennen ihn einen Schockhaushalt. Steffen Wurzel.
Alle Griechen, die bisher gedacht hatten, schlimmer geht's nicht, wurden heute eines Besseren belehrt. Die Regierung hat dem Parlament den härtesten Sparhaushalt in der jüngsten Geschichte des Landes vorgelegt. Gegen Mittag drückte Finanzminister Yorgos Papakonstantinou dem Parlamentspräsidenten Philippos Petzalnikos einen USB-Speicherstick in die Hand. Darauf enthalten die digitale Fassung des Haushaltsentwurfs 2011. Der Parlamentspräsident: Dieser Speicherstick ist, wie ich sehe, Herr Minister, deutlich kleiner als der Haushaltsentwurf in Papierform vergangenes Jahr. Wahrscheinlich, weil auch das Haushaltsdefizit 2011 kleiner ausfallen wird als 2010. Nach einer ersten Durchsicht der Dokumente auf dem USB-Stick dürfte Philippos Petzalnikos das Scherzen gründlich vergangen sein, denn der Entwurf hat es in sich. Der griechische Haushalt fürs kommende Jahr sieht zusätzliche Einsparungen in Höhe von bis zu 6,1 Milliarden Euro vor. Das ist nicht nur mehr als bis vor einigen Wochen geplant, sondern auch nochmal eine Steigerung der Zahl, von der bis heute Vormittag die Rede war. Medien hatten noch am Vormittag von etwa 4 Milliarden Euro gesprochen. Nun muss Griechenland also mehr als 6 Milliarden Euro sparen, zusätzlich zu den bereits umgesetzten oder beschlossenen Sparmaßnahmen. Erneut gekürzt werden soll im Gesundheitswesen des Landes. Allein das soll etwa 2,1 Milliarden Euro bringen. Außerdem ist eine Änderung bei den Mehrwertsteuerregeln geplant. Dadurch rutschen bestimmte Produkte, darunter zahlreiche Lebensmittel, auf einen höheren Mehrwertsteuersatz als bisher und werden dadurch teurer. Auch die Steuern auf Zigaretten und Heizöl werden erhöht. Außerdem muss der griechische Verteidigungsminister zusätzlich eine 500 Millionen Euro einsparen. Um einerseits Schwarzgeld ins Land zurückzuholen und andererseits das griechische Bauwesen zu stärken, hat sich die Regierung Folgendes ausgedacht. Alle Griechen, die sich ein neues Haus bauen oder eine neue Wohnung kaufen wollen, müssen künftig nicht mehr angeben, woher sie das Geld dazu haben. Diese Regel soll für all die gelten, die bisher noch keine Immobilien besitzen. Die Regierung hofft, dass diese zwei Fliegen mit einer Klappe Rechnung aufgeht und auf diese Weise im Ausland angelegtes Schwarzgeld zurück nach Griechenland kommt. Der heute in Athen vorgelegte Haushaltsentwurf ist in enger Abstimmung mit den Kontrolleuren des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Union ausgearbeitet worden. Dass der Haushalt am 22. Dezember von den Abgeordneten tatsächlich verabschiedet wird, gilt als sicher. Griechenlands Ministerpräsident Yorgos Papandreou hat mit seiner sozialdemokratischen PASOK-Partei eine komfortable Mehrheit im griechischen Parlament.
Wir bleiben noch eine Weile beim Geld. Irlands Wirtschaft geht es so einigermaßen so solala und doch glauben alle, dass Irland der nächste Kandidat ist, für den die Euro-Länder zahlen müssen. Grund die desolate Lage seiner Banken, für die der Staat eine Garantie abgegeben hat. Die irische Regierung wehrt sich, wie sie kann, dagegen, EU-Hilfe anzunehmen, denn damit gäbe sie auch Teile ihrer Souveränität auf. Doch immerhin, heute hat der irische Finanzminister Lenihan erstmals zart angedeutet, ein Hilfspaket annehmen zu wollen. Vielleicht unter Umständen. Thorsten Huhn.
Die Republik Irland scheint nun doch bereit zu sein, Hilfe von der Europäischen Union anzunehmen. Der irische Finanzminister Lenihan deutete an, dass Dublin ein Hilfspaket für die Banken akzeptieren werde. Der Minister hatte zuvor mit Vertretern des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission über die schwierige Lage der Banken gesprochen. Zuvor hatte der irische Zentralbankchef Honohan erklärt, er erwarte, dass Irland von den EU-Staaten und vom Internationalen Währungsfonds IWF umfangreiche Kredite erhalte, um sein kriselndes Bankensystem zu stützen. Das wird ein sehr hoher Kredit sein. Der Grund dafür ist, dass man zeigen kann, dass Irland genügend Feuerkraft hat, um mit allen Bedenken des Marktes umzugehen. Wir reden also über einen hohen Kredit, über Dutzende von Milliarden Euro. Er findet diese Hilfen nicht wirklich beunruhigend, sagte der Zentralbankchef weiter, denn das sei der Weg nach vorne. Die Entscheidung liege aber bei der irischen Regierung. Die hat sich bislang trotz des Drängens der anderen EU-Länder gesträubt, Hilfe von EU und IWF in Anspruch zu nehmen. Nun deutet sich ein Meinungswechsel an. Allerdings will die Regierung in Dublin den angebotenen Kredit nur unter akzeptablen Bedingungen annehmen. Wir könnten Hilfen von unseren internationalen und europäischen Kollegen benötigen, sagte Informationsminister Ryan. Aber wenn wir das tun, müssen die Bedingungen stimmen, sodass sie im Interesse der Iren sind, so der Minister. Die Regierung befürchtet, dass sie als Gegenleistung für Hilfsgelder die Unternehmenssteuern anheben muss. Der Steuersatz ist mit 12,5% extrem niedrig, was andere EU-Staaten ärgert. Die Verhandlungen von IWF, EZB und EU mit den Iren werden noch einige Zeit dauern. Am 25. November sind Nachwahlen zum Parlament. Premierminister Cohen befürchtet eine Niederlage, sollte er vorher als Bittsteller gegenüber der EU auftreten müssen. Die Volkswirtin Meghan Green sieht wenig Spielraum für die irische Regierung. Ich denke, dass Irland die Bedingungen akzeptieren muss, die an Kredite geknüpft sind. Die Regierung hat bereits viele Sparmaßnahmen beschlossen und will weitere 6 Milliarden im nächsten Jahr einsparen. Aber ich denke, dass die Bedingungen, die gestellt werden, noch mehr Sparmaßnahmen erfordern werden. Davor fürchtet sich die Bevölkerung, genauso wie vor Steuererhöhungen. Die Stimmung in Dublins Straßen ist gedämpft. Diese Frau ist skeptisch. Was sollen wir machen? Wenn wir Hilfe brauchen, müssen wir sie annehmen. Aber was kommt am Ende dabei raus? Und dieser Mann sagt, das macht mir Sorgen. Ich bin Hausbesitzer, ein kleines Kind und zwei berufstätige Eltern. Alles, was wir vor uns sehen, sind Steuererhöhungen. Auf die Iren warten noch harte Zeiten.
Ganz Europa ein einziges Finanzschlachtfeld und die Einheitswährung der Euro mittendrin. Wie lange wird es den Euro noch geben? Nicht sehr lange, das ist die These des Kommentars von Uwe Müller.
Vielleicht dauert es noch 2 Jahre, vielleicht auch 3 oder 4. Dann aber ist der Euro wahrscheinlich am Ende. Schade, es war eine schöne Idee, ganz Europa einen Binnenmarkt, einen Wirtschaftsraum und als Krönung eine Währung. Wirtschaften ohne Handelshindernisse, ohne Währungsschwankungen. Eine gute Idee, die lange funktioniert hat, die aber von Anfang an auch Schwächen hatte. Eine Währung, aber 16 Regierungen, also 16 unterschiedliche Auffassungen über eine Wirtschaftspolitik. Beispiel Irland, die Insel der Banken, die Insel der Spekulanten und das Paradies für Unternehmen, die nirgends in Europa so wenig Steuern zahlen mussten. Irland lebte gut, aber auf Kosten seiner Nachbarn. Beispiel Griechenland. Jahrelanger Schlendrian hat den Staatshaushalt ruiniert. Reiche Griechen konnten sich ungeniert bedienen, auf Kosten ihrer Landsleute. Und heute sehen wir auch auf Kosten der anderen EU-Länder, die jetzt mit Milliardengarantien versuchen, Griechenland wieder zahlungsfähig zu machen. Alle Schuldenländer haben zwar dramatische Sparprogramme aufgelegt, doch sie kommen zu spät. Sie treiben die Wirtschaft weiter in den Abgrund. Will die EU den Euro retten, muss sie zahlen. Milliarden für Irlands Banken, Milliarden für Griechenland, Portugal, Spanien. Immer und immer wieder, weil die Märkte erst dann Ruhe geben, wenn sie davon überzeugt sind, dass es ein Land auch wirklich schafft. Raus aus dem Schuldensumpf. Daran glaubt aber zurzeit niemand. Also ständig neue Milliarden für die Euro-Solidarität. Unwahrscheinlich, dass das lange gut geht, dass das Angela Merkel dem deutschen Steuerzahler noch lange verkaufen kann, ohne bei der nächsten Wahl unterzugehen. Kein Wunder, dass sie auch schon ganz andere Töne anschlägt, die aber in Südeuropa gar nicht gut ankommen. Kaum verhohlen kämpft bald jeder gegen jeden in der Eurozone. So ist der Euro bald am Ende. Die Schuldenländer wollen, dass die europäischen Steuerzahler die Suppe auslöffeln. Die aber sagen, wer die Renditen in Spanien, Griechenland und Irland einfährt, der soll auch das Risiko tragen, also die Banken und Anleger. Die ihrerseits mit einem zweiten Finanzkollaps drohen, sollten die Staaten sie nicht vor Milliardenverlusten bewahren. Raus aus dem Euro, ein Ende mit Schrecken. Aber eine Abwertung könnte die Probleme der Schuldenstaaten lösen. Und die wohlhabenden Staaten, sie wären die Milliardenrisiken los. Und Länder wie Schweden leben ja auch bestens ohne den Euro, weil sie stark sind und reformfähig. Warum also nicht auch Deutschland? Das Ende des Euro ein Happy End, ein Grund zum Feiern? Schön wäre es. Leider ist auch wahr, bricht der Euro auseinander, geht ein Riss durch Europa. Eine neue Grenze trennt dann Reich und Arm. Eine Grenze, die Europas Väter einst überwinden wollten. Sie sind ziemlich weit gekommen auf diesem Weg, aber bald könnte er zu Ende sein.
Das war der Kommentar von Uwe Möller im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vor einem Jahr war General Motors, der einstmals größte Autokonzern der Welt, praktisch pleite. Dann wurde GM verstaatlicht und heute ist der Konzern viel schneller als damals gedacht wieder an die Börse zurückgegangen. Es war wohl der größte Börsengang aller Zeiten und er war sehr erfolgreich. Aus New York, Thomas Schmidt.
Wir sind zufrieden mit dem Auftakt, so der eher trockene Kommentar von GM-Boss Daniel Akerson zum Glanzstart seines Unternehmens an der New Yorker Börse. Schon kurz nachdem Akerson den Handel an der Wall Street eingeläutet hatte, zog die GM-Aktie kontinuierlich an und legte bereits in den ersten Minuten deutlich zu. Am späten Vormittag konnte das Papier einen Zugewinn von rund 8% verzeichnen. Nach Darstellung von Analysten kommen die Investoren dabei hauptsächlich aus Nordamerika. Fast 90% der Aktien gehen an Eigner in den USA und Kanada. Auf die großen Anlagefonds im Nahen Osten und in Asien würden weniger als 5% des Gesamtvolumens des Börsengangs entfallen, heißt es. Der Großteil der Einnahmen von bis zu 23,1 Milliarden Dollar geht an den US-Staat als Mehrheitseigner. Die Regierung hatte GM mit Finanzhilfen aus dem Steuertopf vor dem Zusammenbruch bewahrt und einen Neustart ermöglicht. Durch den Börsengang geht der Staatsanteil nun von ursprünglich 61% auf aktuell 33% zurück. Damit Washington das gesamte Geld aus seinem Rettungspaket zurückerhält, müsste die GM-Aktie allerdings einen gewaltigen Aufstieg hinlegen. Erst wenn der Ausgabekurs von 33 Dollar auf fast 49 Dollar zulegt, das wäre ein Kursgewinn von 47%, bekäme die US-Regierung ihre gesamte Investition zurück. Das würde für General Motors einem Unternehmenswert von 90 Milliarden Dollar entsprechen. Zum Vergleich, Volkswagen kommt gegenwärtig auf einen aktuellen Marktwert von nur 68 Milliarden Dollar.
Die EU-Landwirtschaftspolitik soll gerechter werden. In Zukunft sollen große Betriebe weniger Subventionen bekommen und die an Umweltziele geknüpft sein. So stellt sich jedenfalls die EU-Kommission das vor. Besonders Deutschland und Frankreich finden das nicht gut und wollen lieber ihre Großbauern und die Agrarindustrie unterstützen. Katrin Brandt.
Dacian Cioloş weiß genau, welchen Sprengsatz er da auf den Tisch gelegt hat. Und er weiß auch, wer ihn gerne entschärfen würde. Aber
Europe means 27 member states, not only two.
Europa besteht aus 27 Mitgliedstaaten, nicht nur aus zweien, meinte der Agrarkommissar heute etwas süffisant in Brüssel und präzisierte. Ich glaube, dass es auch im Interesse Frankreichs und Deutschlands ist, in Zukunft eine starke und glaubwürdige gemeinsame Agrarpolitik zu haben. Deutschland und Frankreich sind zusammen mit Spanien die drei EU-Staaten, die am meisten Geld aus den Agrartöpfen der EU abschöpfen. Knapp 60 Milliarden Euro sind jährlich in Umlauf. Allein Deutschland erhält fast 7 Milliarden. Und so soll es auch bleiben, meinen Landwirtschaftsministerin Aigner und der Deutsche Bauernverband. Doch EU-Kommissar Cioloş, ein Rumäne, möchte das Geld in Zukunft gerechter verteilen. Bisher erhalten Bauern in Lettland weniger als 100 Euro pro Hektar, deutsche Bauern hingegen 300 Euro. Ganz klar, sagt Cioloş, für die Letten muss in Zukunft mehr dabei herauskommen. Ungerecht ist das System aber auch in sich, denn Großgrundbesitzer und Unternehmen erhalten mitunter Millionenbeträge, während sich die Mehrheit der bäuerlichen Betriebe mit deutlich unter 10.000 Euro im Jahr begnügen muss. Um diese Direktzahlungen zielgerichteter, glaubwürdiger und effizienter zu machen, schlagen wir vor, die Zahlungen an sehr große Betriebe zu begrenzen, damit die Direktzahlungen das sind, was sie sein sollen, eine Einkommensunterstützung für die Bauern. Gleichzeitig möchte Csollos eine einheitliche Grundsicherung für alle Landwirte einführen, die stärker als bisher an umweltfreundliches Arbeiten geknüpft werden soll. Landwirte in schwierigen Lagen würden genauso wie Kleinlandwirte besonders unterstützt. Wie das konkret funktionieren soll, lässt Csollos offen. Erst nächstes Jahr will er einen Gesetzesvorschlag machen. Die ersten Reaktionen waren heute gemischt. José Bové, der französische Bauernkämpfer und heute Abgeordnete der Grünen, wurde beinahe sentimental. Wir erleben einen historischen Moment. Ich verfolge die europäische Agrarpolitik seit ihren Anfängen. Damals hatte die Landwirtschaft keine Zukunft mehr. Heute, durch dieses Dokument, hat sie wieder eine Zukunft. Herr Kommissar, ich möchte Ihnen im Namen der Bauern danken. Womöglich aber nicht im Namen des Deutschen Bauernverbandes. Sein Präsident Gerd Sonnleitner kann zwar gute Ansätze erkennen, lehnt aber zum Beispiel die Idee ab, hohe Direktzahlungen zu kappen und die Agrarpolitik weiter zu durchgrünen.
Wir vermissen auch, dass dies nicht gewürdigt wird, was die deutsche Politik und die deutschen Bauern bereits umgesetzt haben an Greening bei der Reform von 2003. Da sind wir manchen Ländern um 10 Jahre voraus. Was wir schon umgesetzt haben, all dies hat er nicht gebracht.
Agrarministerin Aigner teilt diese Einschätzung und befürchtet mehr Verwaltungsaufwand. Es sei der Natur aber nicht geholfen, wenn am Ende nur die Bürokratie blühe. Für ambitioniert halten hingegen Umweltverbände wie NABU und WWF die Vorschläge des Kommissars. Sie hoffen nun, dass diese in den folgenden Diskussionen mit den Regierungen und dem Europaparlament nicht verwässert werden.
Das freiwillige soziale Jahr gibt es schon, das freiwillige ökologische Jahr gibt es auch schon für junge Leute, auch wenn wohl kaum jemand jemanden kennen wird, der das schon mal absolviert hat. Und jetzt kommt noch der Freiwilligendienst. Den hat Familienministerin Schröder heute vorgestellt und getan hat sie das aus großer Not. Denn wenn nächstes Jahr die Wehrpflicht wegfällt, bricht auch der Zivildienst weg und Krankenhäuser, Altenheime oder Jugendzentren bekommen richtige Probleme. Die soll der Freiwilligendienst lösen, zum Teil zumindest. Jochen Zierhut.
Von historischer Situation, von Experiment und auch Hoffnung sprach Christina Schröder, wenn ab Juli 2011 der Bundesfreiwilligendienst eingeführt und der Zivildienst ersetzt wird. Hintergrund: die wahrscheinliche Aussetzung der Wehrpflicht. Aber die vielen Leistungen der Zivis dürften nicht einfach wegfallen, etwa wenn Essen auf Rädern gebracht wird oder alte Menschen betreut werden.
Wenn all dies ersatzlos wegfallen würde, dann wäre das für unser Land eine Katastrophe. Und deshalb müssen wir alles tun, um das, was durch den Zivildienst jetzt erstmal auf dem Spiel steht, so weit wie irgend möglich zu ersetzen.
Die Bundesfamilienministerin rechnet mit 35.000 Freiwilligen pro Jahr, die mindestens 6 und höchstens 24 Monate lang arbeiten. Zusätzlich zu den vorhandenen 35.000 Stellen beim freiwilligen sozialen bzw. ökologischen Jahr der Länder. So könnten die bislang 90.000 Stellen im Zivildienst zumindest teilweise kompensiert werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Männer wie Frauen, die die Schule absolviert haben, künftig gemeinnützig arbeiten können. Die Bundesfamilienministerin setzt dabei auf die Älteren, spricht von einer Einladung an Menschen jeden Alters, sich für die Allgemeinheit zu engagieren.
Und dieser Bundesfreiwilligendienst soll Männern und Frauen offen stehen und er soll aber auch Menschen aller Generationen offen stehen. Mir ist dieser Punkt auch besonders wichtig, weil ich glaube, dass gerade bei den Älteren, gerade bei den, auch bei den über 65-Jährigen, ein großes Potenzial dafür da ist, dass man sagt, man ist noch so fit und man hat auch so viel zu geben und so viel Erfahrung und so viel Lebensklugheit. Warum nicht nochmal, wenn man in Rente geht, ein halbes Jahr oder ein Jahr einen Dienst für die Gesellschaft tun?
Der Gesetzentwurf der schwarz-gelben Koalition baut dabei auf ein Zwei-Säulen-Modell zwischen Bund und Ländern.
Wir wollen zum einen die Vielfalt der bestehenden Freiwilligendienste der Länder erhalten. Wir wollen sie erhalten und wir wollen sie auch weiter fördern, denn das ist ein großer Schatz, den wir da haben, der auch von den Ländern mit sehr viel Herzblut und auch mit regionalen Besonderheiten ausgestaltet wird.
Diese Angebote der Länder sollen künftig mit 200 € monatlich besser gefördert werden. Gelten sollen alle Plätze wie bislang beim Zivildienst, ergänzt durch Einsatzbereiche etwa im Sport, bei der Integration sowie Kultur oder Bildung. Die Obergrenze der Bezahlung sind wie bei den freiwilligen Programmen der Länder monatlich 324 Euro im Westen und 273 Euro im Osten, zuzüglich Sozialleistungen. Der Bundesfreiwilligendienst wird wie eine Vollzeitbeschäftigung gewertet. Bei Freiwilligen, die älter als 27 Jahre alt sind, ist auch Teilzeit von mindestens 20 Wochenstunden möglich.
Und das war das Echo des Tages am Donnerstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Rüdiger Mark.